Herzlich willkommen zur 43. Folge von Literaturnaht. Heute geht es mal wieder um mich. Und ich habe Nelo eingeladen, Nelo Locke, damit ich mich nicht selbst befrage, sondern Nelo das macht. Nelo ist freundlicherweise auch hier. Hi, Nelo.
Hi, ja, schön wieder hier zu sein.
Was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ich kann es sehen, Nelo hat im Hintergrund so viele wunderschöne Bücher. Ich bin so neidisch auf das Zimmer. Das ist das Schicksal, wenn man nur E-Books liest.
Das stimmt. Ja, das ist mein ganzer Wohntraum. Ich habe sogar vor kurzem, im Internet gibt's immer mal wieder so ein angeblich ab 1000 Bücher ist man eine Bibliothek. Und ich habe vor kurzem mal nachgeschlagen und dachte, also so mal überschlagen. Ich habe nicht gezählt, aber so, ich glaube, ich bin bald da. Ich glaube, ich habe bald 1000.
Ich kann das ja mal sehen auf meinen unterschiedlichen Readern. Mhm. Wenn wir die Hörbücher mitzählen, bin ich deutlich über 1000.
Ah ja, yeah. Okay, ja, wenn ich meine Hörbücher mitzählen würde, auch noch, das stimmt, ja, dann wäre ich auch über 1000. Ja, Mensch, dann haben wir beide schon eine Bibliothek, wie schön.
Wobei es ein bisschen gemogelt war, einiges habe ich auch als Hörbuch und als Buch, also sowas gibt's ja auch. Es gibt sogar ein paar Bücher, die habe ich als Print, als E-Book und als Hörbuch. Prominentes Beispiel ist das neue Buch von Andreas Eschbach, das ich tatsächlich in dieser dreifachen Ausführung habe.
Passt ja für eine Bibliothek auch total gut, da gibt's ja auch Doppelexemplare.
Genau.
Zählt trotzdem.
Genau. Und heute ist es so, dass es erst eine Lesung gibt von ungefähr 20 Minuten von Eis auf Raten aus den Queerwelten 12. Und die mache ich nicht alleine, sondern mit der Unterstützung von Frankie, meinem ältesten Kind. Das ist eine Erzählung in der ersten Person Singular. Tillmann ist der Erzähler. Das ist also ein männlicher Ich-Erzähler. Der ist verheiratet mit Jomo. Und sie haben ein künstliches Kind namens Benny und Benny wird von Frankie gelesen. Genau. Und dazu hat Tillmann eben noch einen Bruder namens Milo, der aber aus Gründen, die dann noch klar werden, keinen Dialoganteil hat. Viel Spaß zunächst bei der Lesung. Eis auf Raten von Yvonne Thunert. Gehst du heute wieder hin? Fragt Jomo. Ich nicke nur und atme Kaffeedampf aus dem Reagenzglas ein. Wenn wir dein Elternhaus gut verkaufen, wie viele von Milos Raten können wir uns dann noch leisten? 15, sage ich so schnell, dass klar sein muss, dass ich mir das nicht spontan überlegt habe. Es ist das Ergebnis nachtschweißiger Wachstunden seit Papas Tod, in denen ich Best-Case- und Worst-Case-Szenarien miteinander verglichen und mir Wahrscheinlichkeiten überlegt habe, geteilt durch 12. Und danach, fragt er, wenn das nicht reicht? Darauf habe ich in keiner noch so langen Nacht eine Antwort gefunden. Ich vertiefe mich wieder in den Reagenzkaffeeduft. Verstehe nicht, warum du nicht jemanden beauftragt hast. Die Vorstellung fremder Hände an Papas Sachen ist mir unerträglich. Dass jemand seine Bücher antatscht, seine Hemden, die er mal auftrug, bis der Stoff so dünn war, dass er riss. Trotzdem durften wir sie nie wegwerfen. Das ist doch ein guter Putzlappen. Im Keller stapelte sich so viel ehemalige Kleidung in der Hoffnung auf einen Pensionsjob als Putzfeudel. Nimm wenigstens Benny mit. Bisher ist niemand rübergegangen und hat ihn eingeschaltet. Wir genießen noch Ruhe, Kaffeeduft und ungesüßte Dinkelzimtwecken, nach denen Jomo giert. Natürlich nehme ich Benny mit. Er ist der Einzige, den ich neben mir ertrage, wenn ich in meinem Elternhaus bin. Geht ihr heute endlich in sein Zimmer? In 4 Tagen ist Übergabe. Mache ich, was vermutlich ja bedeutet, aber ohne mich festlegen zu müssen. Offenbar zu mürrisch, denn Jomo sagt, ich frag ja nur. Komisch, dass Gespräche ständig in diese Richtung gehen. Ich frag ja nur, ich mein doch nur, ich wollte doch nur, stell dich doch nicht gleich so. Geht das eigentlich allen so? Hey, ich hab dich grad angelächelt. Ich hebe den Kopf, schaue zu Jomo. Doch er hat nur noch den kleinen Nachtisch eines Hauptganglächelns im Gesicht. Weißt du, Es schadet nichts, wenn du mich ab und zu mal anlächelst. Immer nur herumbrummen macht deinen Mann nicht froh. Ich hebe die Mundwinkel. Jomo verzieht das Gesicht. Er mag es nicht, wenn ich nur so tue. Und es fühlt sich nicht mal von innen nach Freude an. Rasch entspanne ich meine Gesichtszüge wieder. Er steht auf, nimmt meine Hand. Ich erhebe mich auch, schaue ihn an, er hebt die Hand, streichelt mit den Fingerkuppen meine Bartstoppeln. Wir versichern alles, ertönt es aus dem Holoradio. Jomo und ich schrecken zeitgleich zusammen. Das rot-grüne Emblem von Allby tanzt über dem Gerät. Die sollten sich umbenennen in All Take, sage ich. Nicht zum ersten Mal. Wenn man ihnen genug Geld geben würde, würden sie alles versichern. Aber so, dass es gut für sie ausgeht. Oder wie haben sie es sonst an die Spitze geschafft? Immerhin gehen die nicht so leicht pleite, erwidert Jomo, schaltet aber das Radio ab, um uns die mit gut gelaunter Stimme präsentierten Positivbeispiele des letzten Jahres und die nervtötenden Jingles zu ersparen. Jomo ist krümelnd seine Wecke, ein paar winzig braune Zimtstücke bleiben an seinem Schnurrbart hängen. Während er kaut, bewegen sie sich darin, als wären sie durch Kontakt zu seinem Körper zum Leben erweckt worden. Wundern würde es mich nicht. Jomo sprüht nur so vor Leben und Energie. Das ist ansteckend. Ich schaffe es kaum, in seiner Gegenwart deprimiert zu bleiben. Mensch, Tillmann, na komm, schalten wir ihn ein. Er liebt dieses Zeug doch auch. Ich zögere. Wenn Benny wach ist, wird zu viel geredet und es ist kaum 8 Uhr. Na komm, weggehen. Ich gehe hinüber in sein Zimmer, beuge mich über Bennys Bett, streichle ihm über den dichten Schopf, berühre mit den Lippen sein Echthaar. Kurz frage ich mich, wen oder was ich damit eigentlich küsse? Wirklich unseren Benny? Oder eher etwas, das mal zu jemand anderem gehört hat und nur noch ein Schmuckgegenstand ist, entpersonifiziert? Oder gehören die Haare jetzt mit jeder Schuppe und Wurzeln zu ihm? Ich greife unter seinen Rücken zwischen die Schulterblätter und schalte ihn ein. Sanft berühre ich seine Schulter, während er erwacht, seine Augen öffnet und mich mit dunkelgrünen Iriden anschaut, die tatsächlich nicht zu perfekt wirken. Kommst du mit, Großpapas Haus aufräumen? Frage ich. Aber Jomo übertönt mich aus der Küche mit dem Ausruf, Benny, Zimt wecken! Benny hat keine Probleme damit, uns gleichzeitig wahrzunehmen, setzt sich auf, wirft die Hände in die Luft und sagt zweimal Ja zu mir und zu meinem Mann. Benny springt aus dem Bett und läuft vor in die Küche. Ich folge ihm. Der Kleine kann jederzeit authentische Freude versprühen, was sicher auch daran liegt, wie Jomo ihn konfiguriert hat, laut eigener Aussage als eine Art Gegengift zu meiner Standardlaune. Wenn ich sehe, wie Benny sprüht, muss ich tatsächlich lächeln, sogar ein wenig glucksen. Sie schauen beide zu mir her, Benny erwartungsfroh, Jomo erstaunt und erfreut. Na komm, komm küssen. Jomo steht auf, nähert sich und berührt meine Lippen sanft mit seinen. Ganz nah ist sein Gesicht noch an meinem, als er sagt, Mensch, da fühle ich mich glatt wieder wie 40.
Familienumarmung,
ruft Benny. Er drängelt sich zwischen uns und wir werden zu einem unüberschaubaren Knäuel selbsterwählter Familie, teilen unsere Wärme und mindestens Jomo verteilt auch eine kräftige Portion Kichern. Später stehen Benny und ich vor Milus Tür in Papas Haus. Noch 4 Tage, sonst müssen wir die laufenden Kosten einen weiteren Monat lang zahlen. Und das geht einfach nicht. Es muss jetzt sein. Alle anderen Zimmer sind schon ausgeräumt. Nur das hier wartet noch, mein persönlicher Hausentrümpelungsendgegner. Ich öffne die Tür zu Milos Zimmer, scheinbar ohne zu zögern, doch habe ich mich den ganzen Weg hierher und die Treppe hochgewappnet. Ich weiß nicht, wie lange Papa diese Tür schon nicht mehr geöffnet hat. Ich selbst war jedenfalls seit Jahren nicht mehr drin. Jomo auch nicht. Ich habe Visionen von Staub und Spinnweben, was Quatsch ist, weil der Putzbot regelmäßig hier gewesen ist und stoisch sowie gründlich seine Arbeit erledigt hat. Die Tür knarrt leise, Benny kichert. Wir gehen rein, der Putzbot mit uns, überholt uns sogar, als würde er sich sorgen, dass er etwas übersehen haben könnte und wir gleich schimpfen werden. Benny streicht dem Bot abwesend über die Schädeldecke. Die Lider des Bots schließen sich leicht. Sein silbernes Gesicht wird für einen Moment menschlich. Ich würde mich kaum wundern, wenn er plötzlich ein Laut des Wohlbehagens von sich geben würde. Doch er hat ja nicht mal einen Audioausgang. Der Bot hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Das Zimmer ist makellos sauber. Es sieht aus, als hätte Milo es eben erst verlassen, vielleicht um ein Sandwich in der Küche auszudrucken. Auf dem Schreibtisch liegen drei dicke Printbücher, alle mit Lesezeichen wie unerledigte Aufgaben. Der Kleiderschrank ist leicht geöffnet. Auf einem Stuhl daneben liegt tatsächlich Wäsche, vielleicht die, die er an dem Tag getragen hat, bevor er ins Spital kam. Dass sie nie jemand eingesammelt hat. Wir bewegen uns vorsichtig, andächtig. Das Bett ist gemacht, aber ich wette, die Bettwäsche verbirgt tief in sich noch seinen letzten Nachtschweiß. Auf der Kommode liegt der Gutschein für eine Kinokarte zum 28. Geburtstag, aufwendig gestaltet und ausgedruckt. Das Kino wurde vor mehr als 20 Jahren abgerissen. Fast erwarte ich, den Kaugummiberg zu finden, der lange über seinem Kopfteil am Bett geklebt hat. Den hat er zum Glück abgefummelt, bevor er anfing, sich Love Interests in sein Zimmer einzuladen. Love Interests, wie irgendwann noch Jomo. Ich seufze, Benny schaut mich neugierig an.
Wie lange ist er schon weg?
Fragt er und fasst ganz unbefangen die Bettwäsche an, befühlt sie, hinterlässt Dellen. Kurz durchzuckt es mich, ihn wegzuziehen und zu sagen, er soll nichts anfassen. Das ist das Mausoleum meines Bruders. Das muss alles so bleiben. Mein eigenes Zimmer haben sie schon vor Jahrzehnten renoviert und selbst benutzt. Ich bin ja auch noch da. Auch Milo ist nicht tot, nur nicht da und kostet Monatsraten. Jetzt gibt es außer uns niemanden mehr, der sie bezahlen kann. 28 Jahre. Und er war 28. Also ist er jetzt genauso lange fort, wie er da gewesen ist. Benny schaut mich weiter an, erwartungsvoll. Niemand kannte unsere Eltern so wie ich, nur Milo. Seit er fort ist, gibt es keinen, mit dem ich sprechen kann. Liebevoll die Augen verdrehen, wenn es um ihre Macken geht. Niemand, der sie vermissen wird, wie ich. Ich halte inne. Nun ist auch noch Papa weg. Erst Mama, jetzt Papa. Und immer noch kein Milo.
Wie gehen wir vor?
Fragt Benny und schaut sich um. Im Gegensatz zu einem richtigen Kind, lösungsorientiert und gut sortiert. Und im Gegensatz zu mir. Wo anfangen? Niemand hat hier je etwas angefasst. Natürlich habe ich mir mehr als einmal vorgestellt, alles auszuräumen, aber es war immer eine abstrakte Zukunftsidee. Jetzt, da ich die Aufgabe habe, wünsche ich mir nur, ich müsste es nicht tun. Soll ich wirklich seine alte Kleidung anfassen, in die Sammlung geben oder waschen und in unserem Abstellraum unterbringen? Sobald er wach und genesen ist, kann er alles wieder anziehen. Okay, fange ich an, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie der Satz weitergehen soll. Was schlägst du vor?
Machen wir drei Haufen. Wegwerfen, verschenken, aufbewahren. Zum Verkauf ist hier nichts geeignet.
Sprich weiter, fordere ich, weil das bei Benny immer zu pragmatischen Aussagen führt.
Die Musikanlage dort hat veraltete Anschlüsse, nicht kompatibel mit heutigen Chips und Implantaten,
beginnt Benny.
Können wir abholen und verschrotten lassen.
Er geht ein paar vorsichtige Schritte tiefer in den Raum.
Die Kleidung reinigen und aufbewahren. Die Bücher, auch Bücher, werden nie obsolet.
Er streicht mit dem Finger über den obersten Buchrücken. Kein Staub. Ich werfe dem Putzbot einen anerkennenden Blick zu und es wirkt, als würde er ein zufriedenes Gesicht machen.
Die Möbel würde ich verschenken, zu viel Platzbedarf.
Benny dreht sich zu mir um.
Glaubst du, er wird sie vermissen?
Gute Frage. Was wird jemand vermissen, der jahrzehntelang im Kryoschlaf gehalten wurde? Vermutlich nicht am dringendsten seinen alten Tisch, das Bett oder den alten Schrank. Ich nicke zustimmend und wir legen los. Ich lasse den Putzbot für die Nanoprodukte Nachrichten an Abholservices verschicken und für die Möbel an Charity-Gruppen. Die schweren Sachen bauen Benny und ich auseinander und der Bot trägt sie raus. Wir räumen alles leer. Ich versuche nicht nachzudenken, doch immer, wenn ich etwas anfasse oder erblicke, durchzucken mich Erinnerungen wie Stromstöße aus statischen Entladungen. Die Hose hat Milo getragen, als ich ihn das erste Mal mit Jomo sah. Dabei hat mich Jomo gar nicht interessiert. Damals noch nicht. Das kam 20 Jahre später in der Kantine der Universität. Er hat mich erkannt und mich gefragt, bist du nicht der Zwilling von Milo? So lange war ich das nicht mehr gefragt worden. Wir wurden Freunde lange bevor wir ein Paar wurden. Erst vor 2 Jahren zog er in mein Haus und wir adoptierten Benny. Doch wie soll ich das Milo erklären, falls ich ihm je wieder etwas erklären könnte? Und interessiert das überhaupt jemanden? Jomo war mit Milo zusammen damals, erzähle ich Benny. Er nickt, mir wird klar, dass ihm das schon jemand gesagt haben muss, Jomo oder sogar ich selbst.
War er noch mit Jomo zusammen, als er behandelt wurde?
Ich nicke. Das Schlimmste ist, sie konnten das Verfahren nicht mit Milo abstimmen. Seine letzte Operation an dem Tumor ist so schlecht verlaufen, sie mussten ihn umgehend ins künstliche Koma legen. Und unsere Eltern haben sich für den Kryoschlaf entschieden. Das Vertrackteste, sie wussten, es würde nicht weniger als 40 Jahre dauern, bis die Nanobots die Schäden der OP, die Reste des Tumors und alle Metastasen beseitigt hätten. Dafür werden immer wieder kleine Stellen von Milos Körper aufgetaut, sodass die Bots ihre Arbeit tun können. Gefährliche Kleinstarbeit, nie zu viel, dass er zu sehr Schaden nimmt, aber immer ausreichend viel, sodass eine sinnvolle Reparatur stattfinden kann. Sie würden Milo nie wiedersehen, aber er hätte eine Chance auf Heilung. Nur mit dem künstlichen Koma gäbe es eine Chance auf Weiterleben für ihn.
Wenn er aufwacht, hat er euch beide so wie bei den Foremans. Die sind sogar zu fünft,
sagt Benny. So unbekümmert und analytisch sieht er manchmal die Welt und übersieht dabei Entscheidendes. Bei den Foremans ist niemand mit den anderen verwandt. Milo kann nicht auf diese Art Teil unserer Beziehung werden. Benny schweigt und wartet ab. Und Milo ist jetzt bereits 28 Jahre jünger als wir. Bei den Foremans hat nicht eine Person mehrere Partnermenschen, sondern sie sind eine Einheit. Jeder Mensch ist Teil eines liebevollen Ganzen. Benny nickt. Ich bin aber unsicher, ob er es versteht. Ich verstehe es selbst nicht. Unsere Situation ist so völlig anders als die der Foremans oder irgendeine andere Konstellation, die ich kenne. Milo wäre so jung. Er würde nichts von unserem Leben halten. Um 19 Uhr Benny ausschalten, Holos anschauen, Hand in Hand einschlafen, das gelegentliche raue Reiben nackter Haut aneinander, wenn auch meist ohne den Wundschmerz und den Muskelkater einer frischen, heißen Körperliebe. Er würde sich zwischen den Häusern umsehen, in der Nacht neue Getränke ausprobieren und Menschen kennenlernen, all die Hypes, die jungen Leute ausleben, die Jomo und ich nicht mehr verstehen und auch nicht mehr verstehen wollen. Vermutlich käme Milo besser zurecht als wir in dieser neuen, seltsamen Welt. Außerdem gibt es ja Selbsthilfegruppen für Leute wie ihn. Hallo, mein Name ist Milo und ich war 43 Jahre lang in Kryostase aufgrund von Melanom. Mein Freund hat meinen Bruder geheiratet, beide sind alt, meine Eltern sind tot und jemand hat mein Kinderzimmer weggeworfen. Und Benny? Milo wird nicht mal wissen, was Benny ist. Vielleicht kommt Milo auch nie wieder. Oder erst, wenn Jomo und ich schon nicht mehr da sind, falls wir genügend Geld für die Raten hinterlassen. Und dann habe ich viele Stunden, Tage, Wochen und Jahre mit Grübeln verschwendet. Umsonst meinen Mann angegrummelt und Benny ausgestellt, um seinen bohrenden Fragen zu entgehen. Am Abend hat Jomo Benny ins Bett gebracht, ihm vorgelesen, seine Haare gestreichelt, gute Nacht gesagt und das Zimmer verlassen. Dann ist er wieder hineingegangen und hat Benny ausgeschaltet. Ich mag es mir vorzustellen, dass Benny sich dabei schlafend stellt. Ein echtes Kind würde vielleicht manchmal nachts aufwachen und nach einem Glas Sojamilch fragen, sagt Jomo, als er sich mit einem Glas Nanowein neben mir niederlässt. Ein echtes Kind würde gar nicht so rasch einschlafen um 7 Uhr abends. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass wir Benny so oft wie ein Kind behandeln. Er wächst nicht, geht nie zur Schule, hat keine eigenen Freundschaften oder Hobbys. Er ist nur für uns da. Er kommt nie in die Pubertät, sieht niemals aus. Außerdem braucht er keinen Babysitter. Er hat einen Ausschaltknopf. Wir kennen Paare mit echten Kindern nur aus der Ferne und treffen sehr selten welche. Die glucken ausschließlich miteinander herum. Diese Gemeinsamkeit verbindet sie so stark, dass sie keinen Raum für andere Freundschaften zulassen. Da gibt es Ernährungspläne und für echte Kinderzähne ganz sicher keine Zimtmuffins zum Frühstück. Die Eltern brauchen Kinderbetreuung, Erziehungshilfen müssen Ruhepause organisieren. Ihr Alltag ist einfach zu verschieden von unserem. Wie lange reicht es bestenfalls? Fragt Jomo. Es gibt kaum ein anderes Thema mehr seit Papas Tod. Ich verstehe, dass er an unser morgendliches Gespräch anknüpfen will. Wenn wir das Haus rasch und fair verkaufen, vielleicht 15 Jahre? Es erscheint mir besser, jetzt darüber zu sprechen, nicht zwischen Zimtwecken, Reagenzglas, Kaffee und Benny am Morgen. Abends ist der Tag erledigt, nur das Bett kommt noch. Und das drängelt nicht. Wird das reichen? Sie haben sich nie festgelegt. Es war immer klar, dass es unter 40 Jahren nichts wird. Keine Chance für Mama und Papa, noch einmal Zeit mit Milo zu verbringen. Aber für alles darüber hinaus zeigte sich das medizinische Personal vorsichtig optimistisch. Inzwischen ist das Fenster, bis die 40 Jahre voll sind, auf 12 Jahre geschrumpft. Trotzdem tun sie sich mit klaren Aussagen schwer. Die Bots arbeiten weiterhin, pausenlos. Aber es geht alles sehr langsam voran. Doch, 40 Jahre könnten immer noch klappen, aber man legt sich nicht fest. Wenn sie mit einer Versicherung sprechen würden, für die Milo nur ein weiterer Posten auf der Liste wäre, vielleicht würden sie dann mehr Optimismus wagen. Wenn wir die 15 Jahre durchziehen und er dann immer noch nicht ausreichend geheilt ist fürs Auftauen, was dann? Sag nicht auftauen, antworte ich, wobei ich überrascht feststelle, wie sanft meine Stimme dabei klingt. Er ist kein Tiefkühlspinat. Er ist Milo, unser Milo. Wir lieben ihn beide. Nur, dass es mir so vorkommt, als wäre unsere letzte Begegnung mit ihm ungefähr 8 Leben her. Milo und ich, wir waren eine Einheit. Wollten beide immer einen Hund haben und hatten nie einen, haben alle Hundebesitzenden der Stadt ausfindig gemacht und ihre Hunde ausgeführt, jedenfalls alle, die uns ließen. Einmal hatte Milo Retro-Zigaretten, wir haben uns gegenseitig beim Rauchen gedeckt, sodass wir nie erwischt wurden, bis die Schachtel leer war. Neue konnten wir nie auftreiben. Jomo war nicht seine erste Beziehung, vorher hat es andere gegeben, aber Jomo war der erste, mit dem er Zukunftspläne machte, ein Leben plante, ein Leben unterbrochen von Tumoren. Was du da beschreibst, ist schon das Worst-Case-Szenario, erwidere ich, nicht mehr ganz so sanft wie eben. Das würde bedeuten, wir hätten über 40 Jahre bezahlt und am Ende stirbt er doch. Ich kann schon diesen Schwebezustand kaum ertragen, obwohl ich mich daran gewöhnt haben sollte. All diese Dialoge. Hast du Geschwister? Ja, nein, vielleicht. Mein Bruder wurde schwer krank und ist im Kryoschlaf. Nanos heilen ihn, aber das dauert. Seit wann? Seit 28 Jahren. Ach so, einer von denen. Es kommen immer mal wieder Holo-Reportagen. Häufiger Tragödien als Geschichten mit Happy End. Nur eine von 10 Personen wacht geheilt und einigermaßen unversehrt wieder auf. Auch Kryoschlaf hat seine Risiken. Die meisten haben danach Probleme, meist mit der Koordinierung von Bewegungen, oft mit dem Sprechapparat. Doch dafür gibt es Therapien und oft sind die Leute jung genug, dass sie sich die Erholungszeit nehmen können. Es sind so wenige, dass die Versicherungen gern die Kosten übernehmen. Kostet wenig, bringt viel positives Image. Wäre die Erfolgsquote höher, würden sie sich zurückhalten. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, fange ich an. Jomo schaut mich erwartungsvoll an. All-Buy. Ich denke, wenn wir ihnen das gesamte Hausgeld geben, übernehmen sie alles, auch unseren Zuschuss. Wenn es rascher geht, haben sie Gewinn gemacht. Wenn es länger dauert, haben sie zwar falsch gepokert, aber sie machen das so oft, dass es sich offenbar am Ende in der Masse für sie lohnt. 43 Jahre, die Chancen sind nicht so schlecht, darauf könnten sie sich einlassen. Sicher nicht, weil so viele vorzeitig geheilt werden, bemerkt Jomo. Unbarmherzig. Aber er hat natürlich recht. Viele Körper fahren nach 30 oder 40 Jahren im Kryoschlaf noch runter. Keine Gehirnströme mehr messbar. Dann wird die Behandlung abgebrochen und man darf den Körper bestatten. Dann hätten wir entschieden und... Ich hätte fast hätten ihn vom Hals gesagt. Aber wir sprechen immerhin von Milo, auch wenn er schon mein halbes Leben einen auf Tiefkühlspinat macht. All-Buy wäre eine Lösung. Ich könnte ihn nicht aufgeben, solange Hoffnung besteht, sagt Jomo und spricht damit das aus, was ich auch schon die ganze Zeit denke. Weil das Geld alle ist, vermutlich würde ich irgendwas Krasses machen, dieses Haus hier auch verkaufen. Das wäre unsinnig, die Mieten sind viel zu hoch, er nickt. Aber den Benny verkaufen wir nicht. Ja, ich kann ihn nur müde tadelnd anschauen. Ich hasse es, wenn er der Benny sagt statt Benny. Und überhaupt, für uns ist er eine ganze Welt wert. Für die restliche Welt bedeutet ein gebrauchter Benny nur 3-4 Raten für Milos Schlaf. Eigentlich haben wir ihn Harry getauft und ihn zuerst immer Benny Harry genannt, aber irgendwie ist nur Benny hängen geblieben. Zum Glück sind wir offenbar die Einzigen, die zu unoriginell waren, ihrem Benny einen einzigartigen Namen zu geben. Alle anderen Bennys der Stadt haben abweichende Rufnamen. Benny findet es sogar witzig und nennt sich manchmal stolz den Benny. Ungesagt bleibt, was wäre, wenn Milo tatsächlich eines Tages wieder auftaucht, sich in einer anderen Welt wiederfindet, in das stark gealterte Gesicht seines Zwillings blickt. Eltern tot, sein Mann nun, mein Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich Letzteres erklären soll. Für ihn ist es eine Sekunde her. Für uns lag so viel Zeit dazwischen, so viel Leben. Unser Leben und was das mit Milo zu tun hat, sollte keine Rolle spielen, sagt Jomo, als hätte er meine Gedanken gelesen. Milo sollte sein Leben zu Ende leben dürfen, wenn er denn noch eins hat. Ob wir darin dann einen Platz haben oder nicht, das müssen wir gemeinsam sehen. Ich hätte es gern. Aber ich wäre auch schon froh, ihn wieder wach und warm auf dieser Erde zu wissen. Ich nicke, nehme seine Hand. Wach und warm auf dieser Erde. Was wir jeden Tag sein dürfen. Ich rufe die Versicherung an. Wir pokern und hoffen das Beste. Das Hausgeld ist für Milo. Er drückt meine Hand. Vielleicht sehen wir ihn eines Tages wieder. Mit dem Eindruck seines lächelnden Gesichts schließe ich die Augen.
Wow, Yvonne, was für eine schöne Geschichte. Vielen, vielen Dank fürs Vorlesen, auch an Frankie. Es ist sehr cool, dass Frankie jetzt schon zum zweiten Mal mit dabei ist. Ich finde, das macht der vorgelesenen Geschichte auf jeden Fall nochmal ein extra i-Tüpfelchen. Yvonne, also ich bin immer wieder beeindruckt davon, dass du in deinen Geschichten verschiedensten Familiensituationen so coole emotionale Settings gibst und gleichzeitig eine Science-Fiction-Welt kreierst mit, ich würde fast schon sagen, wenigen präzisen Pinselstrichen. Und das finde ich ist auch in dieser Geschichte wieder so. Jetzt sozusagen zum Einstieg, magst du, also hast du ein, zwei Sätze für uns, wie die Inspiration zu dieser Geschichte kam?
Das ist hier ganz besonders leicht zu erklären. Mhm. Ist aber auch wahrscheinlich jetzt nicht ganz einfach, weder für mich noch gegebenenfalls für die Zuhörenden. Da die Inspiration ist Milos Zimmer.
Mhm.
Milos Zimmer ist inspiriert vom Zimmer meines Bruders. Nun lebe ich ja nun leider Gottes nicht in der Science-Fiction-Welt. Wenn man in dieser Welt einen tödlichen Krebs hat, dann stirbt man. Das heißt, Milos Zimmer ist Pascals Zimmer. Pascal ist mein Bruder, der 2013 an Krebs gestorben ist.
Mhm.
Und dieses Zimmer von Pascal ist immer noch in meinem Elternhaus. Die Eltern leben glücklicherweise beide noch.
Mhm.
Und dieses Zimmer sieht immer noch so aus, als würde er jeden Moment wieder reinkommen.
Wow.
Da die Wände sind immer noch voller Nirvana-Poster, Fotos von ihm und seinen Freunden. Er hatte wirklich mal einen Kaugummiberg an seiner Tapete. Das Bücherregal ist noch da und alles ist ein bisschen staubig und es ist ein bisschen verändert. Also es ist nicht ganz so krass wie in der Geschichte. Künstlerische Freiheit und so, es ist ja nur die Inspiration. Ich wollte mein eigenes Leben abbilden. Aber das Zimmer ist ganz klar die Inspiration. Weil jedes Mal, wenn ich in dieses Zimmer komme, dann denke ich so, das ist auch, ich habe das schon oft gehört in Serien, Filmen oder auch in Büchern gelesen, dass wenn Kinder sterben, die Eltern oft das Zimmer einfach so lassen.
Mhm. Mhm.
Oft sehr lange, ne? Auch oft Jahrzehnte. Also bei uns sind es ja dann jetzt auch schon 11,5 Jahre.
Mhm.
Meine Mutter meinte auch zu mir, sie will da mal was ändern. Aber gegebenenfalls kann ich mir auch vorstellen, dass es Kinderzimmer gibt oder Jugendzimmer. Also ich meine, er war fast 28, als er gestorben ist. Dass das gegebenenfalls auch so bleibt, ne? Bis eben die Eltern irgendwann eines Tages sterben und irgendjemand ausmisten muss.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn es einen Grund gibt, dass der Ort nicht mehr existieren kann, das ist ja in deiner Geschichte auch so, dass der Vater gestorben ist und deswegen, ich habe es jetzt mal so rausgelesen, deswegen auch klar ist, okay, es braucht jetzt nochmal andere finanzielle Bedingungen, damit Milos Kryoschlaf überhaupt weiter aufrechterhalten werden kann und die beiden müssen das Haus verkaufen, oder zumindest ist es der Plan, der da gerade umgesetzt wird, damit sie das machen können. Und selbst da gibt's ja die Schwierigkeit, dass unklar ist, wie lange das Geld dann reicht. Und genau in dem Moment, wo klar ist, das Haus muss verkauft werden, müssen die beiden sich dem stellen. Und solange das nicht sein muss, kann ich mir das gut vorstellen, dass man diesen Ort lieber noch so lässt. Und wenn man ihn dann eine Weile gelassen hat, wird es wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfacher, es irgendwann nochmal zu ändern.
Es ist für Außenstehende relativ komisch. Also mein Mann, der ja meinen Bruder gar nicht kennengelernt hat, findet das schon schräg, in ein Zimmer zu kommen, das aussieht wie noch bewohnt von jemandem, der schon lange tot ist. Also es ist tatsächlich auch seltsam. Ich habe auch in dem Zimmer schon übernachtet, wenn man halt einen Schlafplatz mehr braucht. Meine Familie hat inzwischen vier Menschen, die Betten benötigen, und deswegen kann das schon mal passieren. Das ist halt schon auch ein bisschen schräg für Außenstehende. Und Tillmann in der Geschichte ist ja nicht außenstehend, der kennt ja das Zimmer, die außenstehende Person ist ja dann eigentlich Benny.
Genau. Was auch wiederum Sinn macht, dass Benny dann die Person ist, wenn auch eine künstliche Person, aber trotzdem sozusagen in dem Setting die Person ist, die sagt, also die vorschlägt, was aussortiert wird, was behalten wird, was gespendet wird und so, weil das ist ja oft auch was eine Person von außen leichter kann, als die involviert sind. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass Tillmann und Jomo ja eine sehr enge Beziehung auch zu Benny haben, zum Benny. Und dass Benny da aber an der Stelle total emotional unterstützen kann. Das ist halt voll hilfreich, also für die beiden sozusagen. Und ich finde auch ein schönes Mittel in deiner Geschichte. Genau, das ist sozusagen dann so ein, ja, ich nenne es jetzt auch mal, ein Familienknäuel gibt. Dieses Wort Familienknäuel ist mir eigentlich eingefallen an dem Punkt, wo über die Fuhrmans gesprochen wurde. Genau, weil es einfach sozusagen mehrere Menschen gibt, die involviert sind. Magst du ein bisschen was zum Benny erzählen? Weil das, finde ich, ist eine sehr spannende Figur in deiner Geschichte, dieses künstliche Kind, was ja aber offensichtlich auch irgendwie Persönlichkeit hat und so.
Die Inspiration für Benny, die habe ich Aiki Mira zu verdanken. Denn Aiki Mira hatte in der vorletzten oder vorvorletzten Nova eine Geschichte namens Nicht von dieser Welt. Und da gibt es Anna, ein biomimetisches Wesen, glaube ich. Also auf jeden Fall auch kein Mensch, aber auch ein Wesen, aber völlig anders als Benny. Ich mochte diese Idee, dass dieser Familie, die bestand ja zu dem Zeitpunkt nur aus Vater und Sohn, dieser Familie noch ein Wesen hinzugefügt wurde, das dann irgendwie mit dabei war. Aber auch bei Aiki war das natürlich viel krasser und fantasievoller und gewagter, und da sind alle möglichen Sachen passiert. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, das finde ich gut, das will ich auch, nur halt auf Yvonnisch.
Klar, das ist ja auch okay, dass sozusagen Inspiration ist ja nicht das Gleiche wie 1:1 übersetzen. Aber das macht Sinn, weil die Geschichte von Aiki habe ich auch gelesen. Und das macht Sinn, dass ich dann das Gefühl hatte, ah ja, noch ein kleines elektronisches Kind, aber das stimmt, die Anna war gar nicht nur elektronisch. Aber ja, wie cool. Also eigentlich schön, dass es diese Funktion Kind beziehungsweise junges Familienmitglied, ja, vielleicht auch einfach. Genau, dass es die jetzt in verschiedenen Varianten gibt. Ja, das gefällt mir. Es gefällt mir, wenn so Themen durch verschiedene Geschichten oder Bücher hindurch immer wieder neu beleuchtet werden, weil das ja auch schon fast wie so eine Diskussion im literarischen Raum ist, in dem ihr alle immer wieder neue Interpretationen dazu hinzufügt. Ja, gefällt mir gut. Und ich fand auch schön, dass du sagst, dass die Familien mit den echten Kindern ganz andere Aufgaben haben und deswegen jetzt auch mit der Familie von den beiden, dass es da nicht so Überschneidung gibt. Also dass es schon was anderes ist, einen Benny zu haben oder tatsächlich ein biologisches Kind zu bekommen. Das scheint also in dieser Zukunftsgesellschaft, die du da entworfen hast, schon einerseits beides akzeptiert, aber andererseits schon auch nochmal einfach unterschiedliche, ja, vielleicht sowas wie soziale Bubbles zu kreieren, die verschieden sind. Hast du, bevor du die Geschichte geschrieben hast, hast du dich mit Kryoschlaf und den Sachen, die da aktuell auch schon passieren, ein bisschen beschäftigt für deine Recherche?
nicht für diese Geschichte, aber ich hatte mich mit Kryoschlaf bis zum Get-No beschäftigt, für eine andere Geschichte und trotzdem Fehler eingebaut, aber nicht in dieser Geschichte.
Aha.
Aber ich kann ja aus meinen Fehlern lernen. Das heißt, ich hatte die Kryoschlaf-Fehler schon bei einer anderen Geschichte gemacht, deswegen brauchte ich sie dann hier nicht mehr zu machen. Wenn jemand noch einen anderen findet, der mir noch nicht aufgefallen ist, kann er sie, they sich gern melden. Dann mache ich es bei der nächsten Geschichte noch ein bisschen besser.
Ja.
Also ja, habe ich. Und hier ist es aber dann ein bisschen anders, weil der Kryoschlaf ja nicht in einem Raumschiff ist, sondern eben aus gesundheitlichen Gründen, damit die Nanobots entsprechend arbeiten können. Da möchte ich auch noch mal ganz explizit das Lektorat der Queerwelten loben. Denn da kamen noch ganz viele Rückfragen, wie das technisch funktioniert, wie die Nanobots arbeiten, dass dann stellenweise wieder aufgetaut wird. Da ist ganz viel an den Details noch klar geworden im Dialog, den wir während des Lektorats geführt haben. Was mir die Sache auch noch klarer gemacht hat, weil ich schon eine Vorstellung in meinem Kopf hatte, aber manchmal sind die Sachen nur in meinem Kopf und nicht im Text. Und einiges von dem, was nur in meinem Kopf war, gehörte noch in den Text. Und einiges, was noch nicht mal in meinem Kopf war, gehörte auch noch in den Text und in meinen Kopf. Das hat also die ganze Sache noch mal viel plausibler und klarer gemacht. Denn oft ist das so, ich schreibe Science Fiction nicht, um mich an Technik zu begeistern, sondern ich will Geschichten erzählen und es geht um Menschen. Trotzdem muss ja auch die Technik plausibel sein, sonst haut das nämlich 80% der Lesenden raus. Manchmal auch mich, wenn ich irgendwo was lese und dann denke so, nee, das kaufe ich jetzt nicht. Und daher muss da eben auch noch ein bisschen Gehirngrütze rein. Und da haben wirklich, also die Testlesenden vorher schon und dann eben auch nochmal das Lektorat. Und die haben alle drei geholfen. Das war echt klasse. Hat da wirklich nochmal den Text nach vorne gebracht.
Cool, ja, klingt gut. Ich fand auch, also ich fand tatsächlich auch gerade diese Details, die du beschrieben hast, an der Geschichte total faszinierend, weil diese, also ein Detail, was mir sozusagen voll aufgefallen ist, ist eben dieses, die Nanobots arbeiten unermüdlich und es ist aber unklar, wie lange es dauert. Das fand ich erstmal spannend. Dann ist klar, es wird Stück für Stück aufgetaut und repariert. Also das, was der Krebs kaputt gemacht hat, wird nach und nach wieder rekonstruiert. Ist einfach so ein plastisches Detail, das irgendwie es einfach Sinn macht. Und das, den anderen Aspekt, den du reingebracht hast, den ich richtig cool fand, dass unklar ist, ob es klappt. Weil es sein kann, dass der Körper trotzdem vorher aufgibt. Und das fand ich deswegen sehr faszinierend, weil es, finde ich, so an das Heute und das, wo die Wissenschaft gerade versucht hinzukommen, auch so anknüpft, dass ich vor kurzem nämlich war ich bei einem Science-Fiction-Bildungsurlaubsseminar vom DGB-Bildungswerk in Hattingen und da hatten wir unter anderem einen Input von Philipp vom Podcast, komme ich jetzt gerade nicht drauf, ich will nur Götterdämmerung sagen, aber so heißt es nicht, es heißt so ähnlich, ich gucke gleich nach. Der hat uns sozusagen erzählt, was eigentlich gerade der aktuelle Stand ist von Kryoforschung und dass im Moment die Menschen, die eingefroren werden, mit so einer Art Kühlflüssigkeit also dass das Blut ersetzt wird durch so eine Art Kühlflüssigkeit, damit der Körper nicht also Erfrierungen hat sozusagen. Und erstmal die Körper, die im Moment eingefroren werden, sind aber Menschen, die eh schon gestorben sind, weil man darf die nicht lebend einfrieren, weil das gegen unsere aktuellen Gesetze verstößt. Das heißt, einerseits muss geguckt werden, okay, wie können wir wirklich die Leute nachher wieder zum Leben erwecken? Aber dann ist das Problem, die sind aber tatsächlich leider alle schon gestorben. Also im Moment können Menschen, die leben, noch gar nicht eingefroren werden. Und wenn wir also davon ausgehen, dass das geht, also dass so eine Art künstliches Koma mit Kryoschlaf in Verknüpfung kommt, dann ist ja genau dieses Aufwachen eben weiterhin ein großes Thema. Und deswegen fand ich es total cool, dass es bei deiner Geschichte auch mit drin ist, weil das so, ja genau, weil es halt so an diese realistische Seite davon mit anknüpft.
Die Sache ist auch die, ich lese ja auch viel US-amerikanische Kurzprosa im Bereich Science Fiction, Clark's World, Uncanny, Asimovs und Analog und sowas und dann so vereinzelte. Und da ist es oft so, wenn sie Kryoschlaf haben, dass nicht alle aufwachen und dass es da Probleme gibt. Und ja, das ist oft Thema Und das ist ja auch gefährlich. Und als ich mal noch zusammen mit Angelika Brox an der Geschichte gearbeitet habe, da hat sie auch darauf bestanden, hey, pass auf, das ist aber jetzt nicht ganz risikofrei. Also man kann das nicht einfach, das stört mich auch jetzt, wo ich es weiß. Wenn ich irgendwo lese, ja, ach so, ja, dann brauchen wir ja mal so 2-3 Jahre bis zum Mars und dann frieren wir uns jetzt alle ein und dann wecken wir uns wieder auf, dann denke ich mir, naja, für 2-3 Jahre würde ich da nicht lieber wach bleiben, weil das ja doch risikoreich ist. Also so, das macht mich dann schon wieder skeptisch. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn das auch thematisiert wird, dass es ja eine risikoreiche Sache ist, wenn die Story jetzt nicht in 300 Jahren spielt, wo man sowieso nicht weiß, wo dann die Forschung sein wird.
Ja, ich habe kurz geguckt, der Podcast heißt Götterkomplex und das ist ein Science-Fiction-Podcast, wo sie unter anderem auch viel zu diesen ganzen Wissenschaftssachen erzählen und wo gerade die Forschung steht, falls jemand Lust hat, da reinzugucken. Ja, genau, aber zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, ich würde auch sagen, dass je nachdem, wie in der nahen Zukunft oder in der fernen Zukunft die Geschichte stattfindet, ist halt irgendwie, genau, ist eben wichtig, dass diese Details funktionieren. Hast du dir überlegt, in wie weiter ferner Zukunft diese Geschichte ist? Sie muss ja ein bisschen weiter weg sein, wenn wir Bennys haben. Aber hast du so eine Idee, wo du sie verorten würdest?
Die meisten meiner Geschichten sind doch eher in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts.
Mhm.
Ich mache, glaube ich, selten genaue Angaben. Hm. Aber ich habe mehrere, die ungefähr dann spielen oder möglicherweise dann Anfang des nächsten Jahrhunderts, aber ungefähr. Also so nicht ganz near future, also nicht in 10, 20 Jahren. Ja, in 20 Jahren vielleicht schon. Aber eher so, ne? Eher so 50 bis 100 Jahre entfernt. Das ist so meine Lieblingszeit.
Ja, finde ich gut. Also gefällt mir an deinen Geschichten auf jeden Fall sehr gut. Was ich sehr schön fand an der Geschichte auch, ist die Beziehung, über die du schreibst. Du hast ja eingangs gesagt, du schreibst am liebsten Geschichten und die finden halt in der Zukunft statt. Und das ist mit auch, was ich an Science Fiction am liebsten mag, ist eben zu schauen, wie hat Gesellschaft sich denn entwickelt und also einerseits natürlich, in welchen technischen Verhältnissen leben wir, aber auch, wo sind wir gesamtgesellschaftlich, wie hat sich das Leben entwickelt? Und was ich schön fand, ist zum einen, dass Jomo und Tillmann ein Paar geworden sind und dass klar wurde, es hat seine Zeit gedauert. Also es ist natürlich aus Tillmanns Perspektive, aus der Perspektive von beiden eigentlich abgefahren, dass sie zusammengekommen sind. Wenn klar ist, Jomo war eigentlich vorher mit Milo zusammen, dann ist das natürlich ein Spannungsverhältnis, in dem diese Beziehung entsteht. Und ich fand schön, dass für mich zumindest deutlich geworden ist, da haben die sich auch mit beschäftigt. Und das ist denen auch klar. Und es war auch, also sie haben sich dafür auch Zeit gelassen und es hat sich halt entwickelt. Ne? Das, finde ich, kommt an einer Stelle schön raus, wo es darum geht, wenn Milo jetzt aufwachen würde und dann 28 plus x Jahre jünger wäre, für ihn ja nur eine Sekunde vergangen wäre und für die beiden aber Jahrzehnte, in denen sie natürlich sich weiterentwickelt haben und neue Personen geworden sind und Dinge miteinander erlebt haben und so. Und dann sagt Jomo, naja, ich wünschte mir natürlich schon, dass Milo dann auch Teil unserer Familie wäre, aber das ist dann seine Entscheidung. Das finde ich so ein Ich finde, das ist so ein schönes Beziehungsgeflecht, das du da kreiert hast, in dem sozusagen die Augenhöhe existiert und in dem es Raum gibt, dass Leute Ja oder Nein zu Dingen sagen.
Ja, das ist für mich wichtig gewesen, dass es ja nicht ganz unkompliziert ist. Also es ist ja möglich, dass Milo aufwacht, gesund und wieder am Leben teilnehmen kann, aber so wütend auf Tillmann und Jomo ist, dass er mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. Und sie dann aber irgendwie sagen, ja, kann sein. Aber uns ist wichtig, er ist wieder warm und wach in dieser Welt.
Mhm.
Und alles andere, es wird sich zeigen. Aber wir wollen erstmal, und ich meine, sie stecken da ja Geld rein.
Ja.
Sie verkaufen dieses Haus und anstatt das Geld für sich selbst zu benutzen, und es wird ja auch klar, dass sie nicht super reich sind oder so, sagen sie, okay, das ist für Milo.
Hm. Und es ist ja auch ein Ausdruck, also ich finde, es ist auch ein schöner Ausdruck von Liebe, was zu tun, von dem völlig unklar ist, wie es ausgeht. Plus, ist es ja auch völlig unklar, ob sie es noch mitbekommen werden oder nicht. Weil ähnlich wie bei den Eltern, die ja auch gesagt haben, wir machen das jetzt, auch wenn das länger dauert als unsere Lebensspanne, ist es ja auch im Fall von den beiden so ein, wir machen das jetzt. Und also selbst wenn Milo nicht total sauer ist, kann ja auch einfach sein, also ich meine, der ist dann halt total jung im Vergleich zu den beiden und kann auch sagen, hey, ja, ich habe euch total gerne, aber ich muss jetzt erstmal mein Leben leben und kann jetzt nicht mit euch nur rumhängen, weil das ist ja wie mit, also das sind ja dann quasi, also je nachdem, wie lange es dauert, sind es dann eher Eltern oder fast schon Großelternfiguren für ihn. Das ist ja ein Riesensprung. Und wenn du dann ein junger Mensch bist, der sozusagen in irgendwie Jahrzehnte später Zukunft aufwacht, kann es ja auch sein, dass die Person einfach sagt, ja, ich gehe dann jetzt mal kurz die Welt erkunden und schau mal überhaupt nachzuholen, was überhaupt passiert in den letzten Jahrzehnten. Genau.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich.
Ja, genau.
Genau.
Ja,
und
total.
Dann kommt er dann so zu Weihnachten einmal im Jahr vorbei oder so.
Ja, genau, so habe ich mir das auch eher vorgestellt. Aber
halt okay ist, weil ich meine, eigentlich geht es ja, naja, also ganz unterm Strich geht es ja in meinen Geschichten um Liebe.
Mhm.
Sagen ja immer, ah, es geht um Trauer und um Tod. Ja, aber Trauer geht ja auch ohne Liebe nicht.
Total, würde ich auch sagen.
Und eigentlich geht es um Liebe. Und das, was sie tun, ist, sie tun etwas aus Liebe, aber sie erwarten gar nicht unbedingt eine Gegenleistung.
Mhm.
Also sie wünschen sich das schon so ein bisschen, aber sie sagen auch, okay, pass auf, wir haben uns, wir haben hier unser Leben, wir haben Benny und wir hätten gern Milo, aber wir wissen es nicht. Aber wir tun jetzt einfach alles dafür, was wir tun können, um Milo wieder in dieser Welt zu haben.
Ja. Ja, ich finde es mega schön. Ich finde, in deinen Geschichten geht es ganz viel um Liebe. Also für mich ist das auch so eine ganz klare Verbindung. Wobei ich fast die These aufstellen würde, dass das vor allem für Menschen, die Trauer schon ernsthaft erlebt haben, nochmal ein anderer Blick auf die Welt ist, als Leute, die das noch nicht, die da noch nicht so akut drin gesteckt haben, nenne ich es jetzt mal. Also nicht, dass ich sage, ja, das kann man dann nicht verstehen, weil das kann man schon verstehen. Aber mein Eindruck ist, wenn man es einmal so richtig krass erlebt hat, dann wandelt sich der Blick da drauf. Und dann, bei mir zumindest, würde ich sagen, ist dann sozusagen dieses Loslassen und Trauern nochmal so ein ganz eigener Prozess, den man halt lernt in dem Moment, wo man drin steckt. Und dann ist das, worum es in der Geschichte geht, ja auch genau das, nämlich zu trauern und loszulassen, weil was auch immer mit Milo passiert, ist für die beiden ja völlig unklar. Und sie müssen gerade dieses Haus aufgeben und sie müssen dieses Kinderzimmer räumen und so. Da geht es natürlich ganz viel auch um, ja, also verarbeiten, würde ich sagen, ohne dass du es so explizit aussprichst. Aber es ist schon, finde ich, recht klar, dass es in der Geschichte darum geht. Und das, finde ich, macht eben auch so eine Tiefe. Dafür, dass es so eine Kurzgeschichte ist, finde ich, ist da ganz schön viel Tiefe drin an der Stelle auf jeden Fall.
Also da ich ja Rezensionen lese zu meinen Kurzgeschichten, es gibt ja viele, die lesen die nicht, ich lese sie alle, habe ich auch schon festgestellt, dass gewisse Menschen werden total krass erreicht, also teilweise richtig umgehauen.
Mhm.
Und andere erreiche ich gar nicht. Also da ist dann dieses Kryoschlaf, dazu gibt's doch schon so viele Geschichten, interessiert mich nicht.
Ja.
Was mich dann manchmal wirklich verblüfft, ist es nicht mein Ziel, die Science-Fiction neu zu erfinden. Die Science-Fiction ist für mich eigentlich Mittel zum Zweck, um eben Geschichten über Liebe zu erzählen. Einige Leute wollen aber natürlich gar keine Geschichten über Liebe lesen, sondern die neue geile Science-Fiction-Idee. Und dann kann ich mich dann so demütig hinsetzen und den Leuten auf die Schulter klopfen und sagen, ja, viel Spaß, such nicht bei mir.
Ja, total. Weil es ist ja auch okay. Ich meine, Science-Fiction ist ja einfach eine, ich würde jetzt sagen, mal eine sehr große Spielwiese, ne? Und von, es geht um Technik und Technikdetails oder es geht um konkrete wissenschaftliche neue Erfindungen. Und das kann auch super schön sein, weil es ist ja Science Fiction. Und gleichzeitig, finde ich, kann es aber eben andersrum, und das machst du in deinen Geschichten und das mag ich sehr gern, die Science Fiction ist die Kulisse, vor der dann neue Dinge passieren können, vor der Menschen anders mit Sachen umgehen können, als wir das jetzt gerade können. Weil ich kann niemanden in den Kryoschlaf legen, so im Moment. Und das macht halt nochmal eine andere, genau, es macht halt andere Herausforderungen und die beschreibst du da ganz schön.
Du kannst auch keinen Benny adoptieren.
Nee, genau, vor allem, ja, genau, du kannst keinen Benny bekommen.
Also es ist ja auch, ich meine, es geht ja in der Geschichte eigentlich nicht um Benny. Aber als Mutter von zwei echten Kindern, die quasi niemals schlafen, ist die Idee eines Bennys, den man aus- und anschalten kann, schon manchmal verführerisch. Wobei das natürlich schon, also ich meine, darüber könnte man vielleicht mal nochmal in einer anderen Geschichte nachdenken, inwiefern der Benny jetzt eigentlich echt ist als ein Wesen. Aber ich glaube, dazu gibt's auch schon ungefähr 12.344 Geschichten oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das Thema künstliches Wesen und wie, wenn die sozusagen ein eigenes Leben erleben und Empfinden entwickeln. Ja, genau, das gibt's auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, aber ist ja nicht schlimm, dass es das schon gibt, weil, also, Liebesgeschichten gibt's auch ohne Ende und Romance ist trotzdem ein wahnsinnig großes, erfolgreiches Literaturfeld. Man mag es kaum glauben, aber, also genau, ich finde, nur weil es irgendwas schon gibt, heißt es nicht, dass die Geschichte deswegen schon fertig ausgelotet ist. Insofern von mir aus gerne mehr Geschichten über Benny. Ich finde Benny eine super Figur. Ein Punkt aber nochmal zur Liebe und zur Liebesbeziehung, nämlich zu den Fuhrmans. Die fand ich einfach ein zu schönes Randdetail, als dass ich sie nicht nochmal kurz mit dir besprechen wollen würde. Du deutest ja an, dass die ein polyamoröses Liebesbeziehungsknäuel sind. Magst du zwei, drei Sätze noch oder zwei, drei Gedanken mit uns teilen, was da, ja, wie du dir die vorstellst?
Die werden ja eingeführt in der Szene, in der Benny laut drüber nachdenkt, ob das nicht mit Milo, Jomo und Tillmann, ob die nicht dann einfach irgendwie zu dritten Hausstand mit Liebe gründen können. Wobei Benny natürlich völlig übersieht, dass da ja Brüder dabei sind. Das wäre also schräg. Also am Ende hätte dann wahrscheinlich dann Jomo was mit den Zwillingen, von denen einer gealtert ist und der andere nicht, was auch extrem schräg wäre. Aber diese Schrägheit hat Benny nicht bis zu Ende gedacht, weil das wahrscheinlich für seinen Erwartungslebenshorizont und seiner Lebenserfahrung überhaupt keine Rolle spielt. Und Benny nennt dann die Fuhrmans als Beispiel, bei denen es sich offensichtlich um mindestens drei Personen handelt, die aber alle miteinander zusammen sind. Mhm. Also sozusagen, ich weiß nicht ganz genau, wie man das nennt, also wo jeder jeden liebt, also jeder mit jedem eine Liebesbeziehung hat. Was ja ein bisschen mehr ein Gleichgewicht ist, als wenn jetzt eine Person zwei Partner hat, die aber miteinander nicht auf diese Art und Weise etwas miteinander zu tun haben.
Ja.
Und das anhand der Fuhrmans versucht dann Tillmann, der Ich-Erzähler, Benny zu erklären, ja, aber so ist es halt bei uns nicht. So kann es auch bei uns nicht werden, weil ich zu meinem Bruder verbindet mich eine andere Art von Liebe. Und Benny das ja auch dann versteht. Und was aber auch ein bisschen in meinem Hinterkopf war, dass es eben eine Zukunft ist, in der polyamoröse Beziehungen viel normaler sind als heute.
Ja, das war tatsächlich das, was mir daran auch gefallen hat, zu sehen, okay, Beziehungsstrukturen verändern sich zumindest im Rahmen von dem, also in dem Jomo und Tillmann Leben hin zu einer Selbstverständlichkeit, in der das einfach sein kann. Das fand ich sehr schön daran, genau. Deswegen habe ich mich über die Fuhrmans gefreut.
Ja, der Text ist ja auch für die Queerwelten.
Genau.
Und da waren schon mehrere Dinge queer. Also jetzt nicht einfach nur, dass der Ich-Erzähler in einer homosexuellen Beziehung lebt, sondern eben auch noch ein paar andere Details. Also auch Benny zu haben als Kind zu adoptieren, ist ja auch irgendwie was Besonderes. Und so eng würde ich das Thema Queer bei den Queerwelten auch gar nicht sehen. Manchmal gibt es ja auch einfach eine asexuelle Person. Auch in den Rezensionen fällt mir das auch oft auf. Oder in anderen queeren Anthologien, die ich jetzt so aus Amerika manchmal lese, dass es einfach ein viel größeres Spektrum als das, was wir vielleicht zuerst im Kopf haben.
Ja, als das, was sozusagen hier, als das, was zuerst richtig groß geworden ist und das oder richtig bekannt gewesen ist. Es kommt ja auch ein bisschen zum Ausdruck, wenn manche Menschen manchmal sagen, ja, dann kommt hier dauernd ein Buchstabe dazu beim LGBTQIA-Sternchen. Da kommt ja dauernd was dazu und dann nicht mehr so, ja, weil halt dauernd Sachen sichtbar werden, die es aber schon immer gibt oder Sachen halt jetzt benennbar werden, die es aber schon immer gibt. die halt vorher nicht klar waren. Also ich hatte auf irgendeiner Convention mal ein sehr interessantes Gespräch, wo jemand auch so eine ähnliche Formulierung benutzt hat. Ich glaube, es war sowas in der Art wie, ja, und dann wacht man morgens auf und plötzlich gehört man dazu, weil ein neuer Buchstabe dazugekommen ist. Und dann war ich erst ganz verwirrt. Und dann haben wir später im Gespräch, habe ich verstanden, dass die Person meint, dass asexuell mit dazugekommen ist und dass er für sich dann rausgefunden hat, dass er da zugehört und dass das einfach sozusagen sein, also Teil seiner Identität ist. Und ich war so, ja, also wie schön, dass durch die Sprachlichkeit und durch die Sichtbarkeit auch nochmal, genau, einfach Dinge für Leute klar werden können. Und es funktioniert ja nur, wenn wir Sprache haben und wenn wir Sichtbarkeit haben. Und auch nochmal so Selbstverständlichkeit verändern können und Zukunftsselbstverständlichkeiten anders schön neu denken können. Und deswegen fand ich es einfach schön, dass das da mit vorkommt.
Ja. Und ich fand es auch schön, endlich einen Text zu haben, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er den Ansprüchen der Queerwelten genügt in jeder Hinsicht. Denn ich lese ja die Queerwelten seit Ausgabe 1.
Ja.
Und habe, glaube ich, auch die meisten rezensiert. Ich bin einfach ein großer Fan der Queerwelten. Ich bin jetzt noch nicht morgens aufgewacht und gehörte plötzlich dazu.
Mhm.
Insofern bin ich, also über diese Geschichte, ich habe dann auch zwischendurch überlegt, ist sie queer genug? Weil ich jetzt nicht wirklich finde, nur weil jemand zufällig homosexuell ist, dass es dann schon in die Queerwelten gehört. Da gehört schon noch mehr dazu als nur das, finde ich.
Mhm.
Aber dann dachte ich mir doch, ich finde schon, mal gucken, ob die das auch finden.
Fanden sie offensichtlich.
Ja, genau. Und jetzt endlich bin ich auch mal bei den Queerwelten dabei und darüber sehr glücklich. Mal sehen, wann es wieder klappt. Vielleicht dann Ausgabe 22 oder so.
Wenn sie alle guten Dinge sind, 10.
Ja, es dauert halt immer, ne? Ich sitze auch an einigen Geschichten recht lange und diese hier war definitiv etwas, das schon länger in meinem Kopf herumgespuckt ist.
Mm. Ja, manchmal müssen die Sachen ja auch von der Idee bis zur Umsetzung etwas reifen und kriegen dann nochmal neue Tiefe, wenn sie ein bisschen liegen konnten. So wie guter Käse. So ist das bei Geschichten manchmal auch.
Bei Käse müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu lange warten. Vielleicht ist Wein das bessere Beispiel.
Ja, vielleicht auch Wein. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr gefreut. Und ich gucke jetzt gerade so auf meinen Zettel. Ich habe alle meine Stichpunkte mit dir besprochen und würde vielleicht sozusagen eine kleine Abschlussrunde mit dir einleiten und dich fragen, ob du noch was hast, jetzt nachdem wir uns nochmal so mit verschiedenen Aspekten befasst haben zu der Geschichte, was du gern noch reinbringen willst, was bei dir noch so rumschwirrt jetzt.
Was mir wichtig war bei Ich Erzähler Tillmann, der hat ja sehr schlechte Laune. Der ist in Trauer um seinen Vater und der hat eine unangenehme Aufgabe vor sich. Und was schwierig war dieser Drahtseilakt zwischen, er ist schlecht gelaunt, aber er ist trotzdem liebevoll.
Ja.
Genau, also das hat schon mal hier und da einige Anpassungen gebraucht, weil in meinem Kopf war das klar, dass er voller Liebe ist und dass es auch seine schlechte Laune auch nur deswegen geht. Es musste nur auch ausreichend im Text stehen. Ich glaube nicht, dass es für alle Texte gilt, aber für solche komplexen Aufgaben und Ziele ist es wirklich gut. Ich habe Testlesende und ich habe dann auch ein gutes Lektorat, weil einige Dinge sind recht einfach selbst hinzukriegen. Da brauche ich dann nur irgendwie wegen Betriebsblindheit und vielleicht ein paar Logikfehlern Hilfe und für den sprachlichen Feinschliff. Aber hier fand ich das schon sehr gut, zu gucken, okay, pass auf, der ist schlecht gelaunt, aber das soll auch nicht kippen. Also, es muss immer noch klar sein, dass der, dass es einer von den Guten ist.
Ja, und Grummeligkeit kann ja auch, je nachdem, wie man sie vor sich herträgt, unterschiedlich wirken. Also man kann ja ruhig sagen, hey, ich habe heute schlechte Laune, aber können wir versuchen, hier trotzdem einen guten Tag miteinander zu haben? Oder man kann schlechte Laune haben und sagen, Achtung, hier kommt mein schlechte Laune-Panzer, weg da. Also es sind ja auch nochmal so, man kann ja unterschiedlich mit der schlechten Laune umgehen. Und ich würde sagen, es ist dir gelungen, dass Tillmann als liebevoll rüberkommt, weil klar wird, okay, er will ja eigentlich niemandem was Böses. Aber ja, er ist halt grummelig und es ist so ein Tonfall mit drin.
Ja. Ja, er hat Jumo als Gegengewicht, der ja dann auch versucht, das ein bisschen mit Humor zu nehmen.
Hm. Ja, und auch Benny, aber das passt wieder ganz gut zu dem, was wir am Anfang schon mal kurz besprochen haben, dass ja unterschiedliche Personen in so einer Trauersituation oder in so einer schwierigen Umsetzungssituation auch also unterschiedlich Stütze füreinander sein können und dass es irgendwie schön ist, dass sie sich haben in dieser Situation, wo sie jetzt gerade dieses Zimmer räumen müssen und dass sie alle drei versuchen, da gut durchzukommen, finde ich, ist auch eine sehr realistische, also ist sehr realistisch für dieses Setting, weil das sehr oft so ist. Also ich habe das Gefühl, oft, wenn man zu zweit oder zu dritt rumhängt und eine Person ist gerade so richtig scheiße drauf, dass dann die anderen ja auch so eine Rolle des Tragen oder des Ausgleichens bekommen. Und es kann dann halt mal wechseln. Dann hat halt einen anderen Tag, hat halt jemand anders die schlechte Laune. Und das ist ja auch immer wie so ein bisschen so ein Versuchen, gemeinsam auf so einer Waage sich zu balancieren. Funktioniert, schlimm wird's dann halt, wenn beide mal richtig schlechte Laune haben. Dann muss man sich vielleicht aus dem Weg gehen. Aber den Eindruck hatte ich so, das ist eine sehr, genau. Ich konnte mich da gut drin wiederfinden mit so schlechte Laune-Tagen, wie man damit umgeht. Genau. Schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Yvonne. Also erstens, dass du mich nochmal eingeladen hast. Es war mir wieder eine große Freude, hier bei dir zu sein. Und danke auch für diese schöne Geschichte. Und sag Frankie nochmal einen ganz lieben Gruß und vielen Dank fürs schöne Mitlesen. Das ist bei dieser und bei der letzten Geschichte auf jeden Fall ein cooles, naja, wie ich schon gesagt habe, ein cooles, schönes, extra Sahnehäubchen gewesen.
Ja. Wenn ich eine Geschichte mit Kinderstimmen vorlesen möchte, dann werde ich Frankie auf jeden Fall engagieren. Und wir haben auch noch ein nachwachsendes Kind, das kann aber im Moment noch nicht lesen.
Da freuen wir uns dann schon drauf.
Genau, dann machen wir es irgendwann vielleicht zu dritt. Ja, vielen Dank, Nelo. Vielleicht nächstes Jahr wieder.
Sehr gerne, sehr gerne.
Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.